Forschen im Markt, der Wissenschaftspodcast der Berufsakademie Sachsen.
Heute sind wir am Standort Leipzig in Schönau bei der Berufsakademie Sachsen und ich spreche mit Herrn Prof. Dr. Ralf Guckel. Herzlich willkommen, Herr Guckel.
Hallo, Frau Scherm.
Herr Prof. Dr. Ralf Guckel ist Jahrgang 1972 und schon recht lange an der Berufsakademie Sachsen, nämlich seit 2010 als Dozent für Mathematik und Statistik. Herr Prof. Guckel, vielleicht erzählen Sie uns erstmal etwas über Ihren akademischen Werdegang, was Sie gemacht haben, bevor Sie zu uns an die Berufsakademie gekommen sind.
Ja, ich habe zunächst mal den klassischen Werdegang genommen, bin also direkt nach dem Abitur, wie das so ist, bei der Armee gelandet und habe dann ein Mathematikstudium absolviert, 5 Jahre an der Universität Leipzig. Nach einem kurzen Forschungsaufenthalt in Houston habe ich dann anschließend auch mein Promotionsstudium in Leipzig absolviert und habe im Jahr 2001 promoviert. Anschließend bin ich dann erstmal in die freie Wirtschaft gegangen, war recht lange, 8 Jahre bei einem privaten Bildungsträger als Manager tätig. Im Anschluss dann bin ich bei der Berufsakademie Sachsen, wie Sie schon sagten, als Dozent gelandet.
Ich weiß, dass Sie Co-Autor sind des jährlich erscheinenden PISA-Wohnungsmarktberichtes für die Stadt Leipzig. Ihre Forschungsinteressen liegen also in Richtung Immobilienmarktbeobachtung, ist das richtig?
Das ist korrekt, ja. Das hat sich so ergeben, da am Standort Leipzig die Frau Professor Brauer einen sehr stark vertretenen Bereich leitet, die Immobilienwirtschaft. Und sie interessiert sich naturgemäß für die Immobilienmarktbeobachtung. Das ist ein sehr interessantes Gebiet, denn Immobilienmärkte sind durch 2 Eigenschaften charakterisiert, die das Ganze schwierig werden lassen. Sie sind heterogen und intransparent. Heterogen heißt, es ist nicht so wie auf dem Automobilmarkt, dass man etwa 2 Autos anhand einer relativ endlichen Anzahl von Kategorien vergleichen könnte. Beim Immobilienmarkt ist es im Grunde so, dass keine zwei Immobilien wirklich vergleichbar sind, weil sie sehr unterschiedlich sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Intransparenz. Viele Eigenschaften von Immobilienmärkten lassen sich nicht wirklich beobachten. Das bedeutet, es ist ein sehr interessantes, sehr spannendes Gebiet. Vieles ist noch komplett offen und deswegen hat mich das gereizt. Und da habe ich mich dann ein bisschen mit dem Thema oder in dieses Thema hineinversetzt.
Sie haben schon von den Besonderheiten des Standortes Leipzig gesprochen, also das Thema Immobilienwirtschaft. Leipzig ist ja eher ein kleinerer Standort der Berufsakademie Sachsen. Aber wie wird an diesem Standort denn Forschung gelebt?
Ja, Sie sagen es schon, Leipzig ist ein relativ kleiner Standort. Ich glaube, wir sind zusammen mit Plauen die beiden kleinsten Standorte. Das heißt insbesondere, dass die vielen Querschnittsaufgaben, die ja jeder zu bewältigen hat, sich auf eine relativ kleine Anzahl von Mitarbeitern verteilen. Das heißt, es gibt wenig freie Ressourcen. Das wird frei jetzt mal bitte in Gänsefüßchen gesetzt. Und eine relativ stark ausgeprägte relative Heterogenität. Was meine ich damit? Man hat ja in der Forschung zum einen das einsame Nachdenken im einsamen Kämmerlein, was dann wirklich so aussieht, dass man da sitzt, nachdenkt, aufschreibt, weiter nachdenkt etc. pp. Es ist aber auch wichtig, mit Gleichgesinnten in Austausch zu treten, weil man sonst sich in Wege verrennt. Man sagt ja so schön, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genau das passiert, wenn man nur alleine nachdenkt. Man braucht also den Austausch mit Gleichgesinnten. Und das ist eben dann bei so einem kleinen Standort recht schwer, weil eben die Interessen und das Wissen, das Vorwissen recht unterschiedlich ausgeprägt ist.
Klappt das inzwischen über die Grenzen der Akademie hinaus, also jetzt mit den anderen Kollegen in der Berufsakademie Sachsen an anderen Standorten, oder ist das schwierig?
Das ist sehr schwierig, eben weil, die Zeit ist im Grunde genommen zu 120% verplant. Und da bleibt wenig Zeit, um externen Austausch zu organisieren. Wir haben ja jetzt hier an der Berufsakademie Sachsen so eine kleine Verstetigung in Form eines Forschungskolloquiums hinbekommen. Das ist eine wunderbare Sache. Im Rahmen dieses Kolloquiums tauscht man sich dann schon aus. Aber darüber hinaus würde ich das mal noch als sehr schwierig bezeichnen. Innerhalb der Akademie lösen wir das jetzt so, dass wir eine Art informelles, offenes Forschungskolloquium gebildet haben. Das heißt, immer am Freitagnachmittag ab 14 Uhr trifft sich eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich eben mit dem Thema Immobilienmarktbeobachtung befassen und dazu werden dann ad hoc Gäste eingeladen. Das ist aber eine relativ offene Angelegenheit und das Fernziel ist es, das vielleicht mal zu institutionalisieren und auch häufiger externe Gäste einzuladen.
Sie haben ja auch ein größeres Forschungsprojekt im Moment laufen zu diesem Thema. Vielleicht könnten Sie hier mal ein bisschen noch was dazu sagen, was konkret hier läuft.
Ja, das ist richtig. Seit dem vergangenen Jahr haben wir am Standort Leipzig ein gefördertes Forschungsprojekt, gefördert vom Freistaat Sachsen. Dort geht es um Attraktivitätsanalysen für Räume im ländlichen Gebiet. Die Fragestellung, sehr vereinfacht, die im Raum steht, ist die, was macht ländliche Räume attraktiv? Also auf Deutsch gesagt, warum ziehen die Leute in die Stadt A und warum ziehen sie nicht in die Stadt B? Ja, und damit befassen wir uns. Wir haben am Anfang zunächst mal versucht, den Begriff Attraktivität überhaupt abzugrenzen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben festgestellt, dass sich Attraktivität von Wohnstandorten, Wohnobjekten unterschiedlich messen lässt. Im Wesentlichen gibt es drei Ansätze und diese drei Ansätze haben wir jetzt in drei Teilprojekten gewissermaßen aufgeteilt und verfolgen die in drei Teilprojekten. Ich weiß nicht, wenn ich soll, kann ich gern was dazu sagen.
Gerne.
Der erste Ansatz ist der naheliegendste. Ich kann die Menschen natürlich einfach fragen, warum sind sie denn hierher gezogen? Warum sind sie nicht in die Nachbargemeinde gezogen? Das ist die Messung von Wohnattraktivität mittels Wohnpräferenzen. Da frage ich die Menschen, ich führe also auf Deutsch gesagt eine Umfrage durch. Das Problem mit solchen Umfragen ist immer, ich muss ja in irgendeiner Art und Weise eine Stichprobe ziehen von Personen, und erwische dabei nicht notwendigerweise Personen, die sich ihre Wohnpräferenzen noch sehr bewusst sind, weil sie vielleicht vor 8 Jahren das letzte Mal umgezogen sind und momentan überhaupt keinen Wunsch haben, umzuziehen. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesem Ansatz. Aber wir verfolgen den Ansatz und haben zusammen mit einem externen Partner einen Fragebogen entwickelt und werden da im kommenden und im übernächsten Jahr Befragungen durchführen. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist der, dass man Wanderungsstatistiken auswertet. Also wenn jemand in Gemeinde A zieht und nicht in Gemeinde B, darf man unterstellen, dass es dafür einen Grund gibt. Und da kann man vielleicht die Wanderungsstatistiken auswerten und anhand von örtlichen Disparitäten, also Ungleichverteilungen, versuchen herauszufinden, warum dieses Wanderungsverhalten so ist, wie es ist. Auch hier gibt es allerdings große methodische Hürden, das sieht man am Anfang gar nicht, aber das haben wir dann sehr schnell festgestellt. Die Wanderungsdaten der statistischen Ämter geben nämlich immer nur die Wanderungen über Gemeindegrenzen an. Wanderungen innerhalb der Gemeinden sind komplett intransparent. Und wenn die Gemeinden jetzt auch in der Größe sehr stark schwanken, führt das zu deutlichen Verzerrungen, die man statistisch gar nicht so richtig herausrechnen kann, sodass wir also auch da Schwierigkeiten haben, den Ist-Zustand komplett abzubilden. Das sind die beiden Ansätze, die es allerdings auch schon vor unserem Forschungsprojekt gab, die wir beide verfolgen. Jetzt kommt aber der dritte Ansatz. Wir haben uns gesagt, naja, wenn jemand umziehen muss oder umziehen möchte, gibt es so eine Phase, in der er sich auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Immobilienmarkt umschaut, vielleicht eine der vielen Wohnungsmarktbörsen nutzt, um sich dort Objekte anzuschauen. Und das Schöne ist, dass diese Immobilienmarktdatenbanken, zum Beispiel Immobilien-Scout, Immowelt etc. pp., dass die das Nutzerverhalten in gewissen Grenzen aufzeichnen und diese Daten im Anschluss auch für statistische Auswertungen zur Verfügung stellen. Und wir hatten dann die Idee, na Mensch, vielleicht kann man dieses Nutzerverhalten auswerten und daraus ein Attraktivitätsmaß konstruieren, das sich am Wohninteresse orientiert. Also wenn Personen ein stärkeres Interesse für Stadt A im Vergleich zu Stadt B haben, weil sie häufiger nach dieser Gemeinde suchen, hat das vielleicht auch etwas zu bedeuten. Und das ist so eine Art Zwischending zwischen diesen beiden ersten Ansätzen, die ich genannt hatte. Und das ist das, was ich jetzt persönlich in diesem Projekt ein bisschen verfolge. Ja, und diese drei Teilprojekte verfolgen wir und wir tauschen uns eben in diesem Freitagstermin immer regelmäßig aus und hinterfragen das kritisch, was wir gemacht haben und holen uns dann, wenn wir sozusagen in die falsche Richtung gegangen sind, auch gegenseitig immer wieder zurück.
Also Sie sehen dann auch die harten und die weichen Faktoren zum Beispiel, die dann für einen Standort, einen Wohnstandort oder ein Gemeindegebiet vielleicht entscheidend sind, warum man sich dafür entscheidet.
Ja, das ist dann auch wieder ein Problem. Es gibt ja sehr viele Merkmale, bei denen man unterstellen kann, dass sie die Attraktivität dieses Standortes beeinflussen. Na, also da könnte ich jetzt anfangen und würde wahrscheinlich mehrere Minuten weiterreden können. Das Problem ist, dass es dort keine abgeschlossene Liste an Merkmalen gibt. Für eine saubere statistische Analyse bräuchte man allerdings diese Merkmalsliste. Also das erste Problem ist, die Merkmale stehen im Grunde nicht fest. Ja, und das zweite Problem ist, dass viele Merkmale eben nicht vollständig dokumentiert sind. Viele Merkmale sind zwar dokumentiert, aber nur auf sehr groben geografischen Einheiten. Also wenn ich zum Beispiel an solche Sachen wie Kriminalitätsraten denke, etc. pp., das gibt es dann eben nur auf Kreisebene. Das ist aber für eine detailreiche Analyse ist das zu wenig.
Ja, das Empfinden für Kriminalität ist ja auch sehr subjektiv.
Richtig, genau.
Ja, ich weiß auch, dass Sie in Leipzig sich mit dem Thema Krankenhäuser und deren Erreichbarkeit befassen. Können Sie vielleicht dazu noch was sagen und vielleicht auch noch zu dem PISA-Wohnungsmarktbericht, den Sie jährlich verfassen?
Ja, da haben Sie zwei weitere Projekte oder Aktivitäten genannt, die wir am Standort Leipzig verfolgen. Das erste ist ein, ich würde es mal freies Forschungsprojekt nennen, in Kooperation mit einem Praxispartner. Dort geht es darum, dass Krankenhäuser auf einer bestimmten gesetzlichen Grundlage finanziert werden. Und dort spielt unter anderem eine Rolle die Erreichbarkeit und der Einzugsbereich dieser Krankenhäuser, also diesen Einzugsbereich zu berechnen. Und was wir regelmäßig machen, ist eben deutschlandweit die vorhandenen Krankenhäuser zu analysieren und dann gewissermaßen den Raum der Bundesrepublik Deutschland zu segmentieren. Also wie groß ist der Einflussbereich der Krankenhäuser, wenn man dieses oder jenes Kriterium zugrunde legt. Ja, und da haben wir jetzt vor kurzem eine erste kleine Veröffentlichung in einem Sammelband publizieren können. Und das werden wir sicherlich weiterverfolgen. Das ist aber gemessen an dem zuvor genannten Projekt ein kleines Projekt. Ja, ebenfalls vergleichbar recht klein ist dieser PISA-Wohnungsmarktbericht. Das ist auch ein mittlerweile, ich glaube, 6 oder 7 Jahre durchgeführter Prozess, will ich es schon fast nennen. Dort werten wir regelmäßig den Leipziger Wohnungsmarktbericht aus, zusammen mit einem Praxispartner. Und publizieren das Ganze eben in Gestalt eines Wohnungsmarktberichtes.
Das sind also jetzt Forschungsschwerpunkte, die Sie am Standort Leipzig verfolgen. Welche Herausforderungen bieten sich denn dadurch für Sie im Bereich der Forschung?
Also jetzt konkret, sowohl in Bezug auf diese Projekte als auch allgemein sehe ich da ein Problem. Die Spezialisierung der einzelnen Wissenschaftszweige schreitet ja weiter voran seit langer, langer Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Öffentlichkeit zu Recht einfordert, dass die Wissenschaft sich auch erklärt und ihre Ergebnisse, Resultate, vielleicht auch die Herausforderungen, die eben noch nicht gelöst sind, beschreibt. Und zwar so, dass sie die Öffentlichkeit auch versteht. Und das ist ein gewissen Grad ist das ein Widerspruch. Ne? Also wenn ich, das kann man gut an dem Beispiel künstliche Intelligenz erklären. Ich bin ganz sicher kein Experte in künstlicher Intelligenz, aber ich weiß, dass das sehr viel mit Spezialgebieten der Stochastik zu tun hat, mit stochastischen Differentialgleichungen etc. pp. Und das sind halt schon Themen, die man, wenn ich jetzt 5 Jahre Mathematik studiere, nur höre, wenn ich mich auf diesem Gebiet spezialisiere. Das heißt, 5 Jahre Mathestudium reichen nicht aus, um wirklich auf diesem Gebiet mitreden zu können. Und dann kann natürlich auch nicht erwartet werden, dass die Öffentlichkeit wirklich so tief eindringt, um alles zu verstehen. Es ist also in gewissem Sinne ein Widerspruch. Ob dieser Widerspruch wirklich immer auflösbar ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe mir allerdings einen Leitspruch eines, ich glaube, amerikanischen Astrophysikers zu eigen gemacht. Der hat gesagt, wenn du eine Sache wirklich verstanden hast, kannst du sie in einem Satz erklären. Also versuch es wenigstens. Ne? Und da sehe ich so ein bisschen auch unsere Herausforderung, dieses Erklären des eigenen Forschungsgegenstandes, das Beschreiben von Dingen, die man gefunden hat, aber auch von Sachen, die man nicht gefunden hat, das so aufzubereiten, dass sie die Öffentlichkeit versteht, aber trotzdem so zu beschreiben, dass die Wahrheit nicht verwischt wird. Denn die ist häufig sehr kompliziert.
Sie haben schon gesagt, dass Sie die Praxispartner sehr stark einbeziehen in Ihre Forschungsprojekte. Inwieweit beziehen Sie Ihre Studierenden hier mit ein?
Direkt in die Forschungsprojekte beziehen wir Studierende aktuell nicht ein. Das hat etwas damit zu tun, dass wir dort einen recht langen Atem brauchen. Und ein Student kann man ja mal mit einer kleinen Sache betrauen, dann ist er aber nach 3 Monaten auch schon wieder weg und ist im Praxisunternehmen. Das heißt, ich verwende diese Forschungsprojekte hauptsächlich dazu, um die Studenten zu motivieren, über den Tellerrand zu schauen. Man kann ja dann mit der Statistik auch wirklich interessante Beispiele konstruieren und so ein bisschen, naja, die Messlatte zu zeigen, um zu schauen, schaut mal her, wäre doch toll, über diese Messlatte zu springen. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass es dann gelingt, den einen oder anderen für ein Thema zu begeistern und in Richtung Bachelorarbeit mit einem interessanten Thema zu versorgen. Und der kann dann ein kleines, herausgelöstes Teilproblem in einer abgeschlossenen Zeit bearbeiten. Und das haben wir tatsächlich jetzt 3-mal, glaube ich, schon machen können.
Ja, das sind dann quasi die ersten akademischen Schritte für Ihre Studierenden.
Richtig, genau.
Wir wollen ja 2025 duale Hochschule sein, werden. Wie sehen Sie hier die Herausforderungen für die Forschung in den nächsten 2-3 Jahren und auch dann, wenn wir das dann mal sind, duale Hochschule? Oder was sehen Sie noch an Änderungsbedarf?
Wir führen ja bei uns grundsätzlich keine Grundlagenforschung durch. Zumindest kommunizieren wir das. Da ist zwar auch meine persönliche Meinung, das lässt sich gar nicht immer von der anwendungsorientierten Forschung trennen. Ich sage, Forschung ist Forschung. Trotzdem stellt sich ja schon die Frage, welche Forschung machen wir denn? Und da sind bei uns intern und auch in der Kommunikation nach außen häufig die Begriffe transferorientierte Forschung, anwendungsorientierte Forschung genannt worden. Ich persönlich finde die Begriffe nicht komplett falsch. Ich würde sie allerdings durch einen besseren Begriff ersetzen, nämlich den Begriff der kooperativen Forschung. Ich glaube, mal gelesen zu haben, dass die Duale Hochschule Baden-Württemberg genau diesen Begriff verwendet. Warum bin ich der Meinung? Transfer- und anwendungsorientierte Forschung, da habe ich so ein bisschen das Bild, dass es etwas gibt, was zu transferieren ist. Oder es muss etwas geben, was angewandt werden muss. Und da werden diese beiden Begriffe Theorie und Praxis gewissermaßen getrennt. Und das entspricht aus meiner Sicht nicht dem dualen Konzept. Aus meiner Sicht müsste man darüber nachdenken, wie man gemeinsam forschen kann, also kooperativ, gewissermaßen auf Augenhöhe. Denn es ist schon so, dass die Theorie ihre Berechtigung hat. Und das muss man eben kommunizieren, warum das denn so ist. Auf der anderen Seite kann der Theoretiker auch aus der Praxis lernen, nämlich beispielsweise, welche Probleme sinnvoll zu durchdenken sind. Letztlich denke ich auch, dass es darum geht, für das, was wir machen und vielleicht auch für das, was wir nicht machen, eine Art wissenschaftstheoretische Begründung zu finden. Also aus meiner Sicht sollten wir noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken, welche Prinzipien unserer Art Forschung zugrunde liegen. Was ist denn kooperative Forschung? Wie geht man denn mit Zielkonflikten um, die ich im Übrigen, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch in unseren Projekten immer finde? Es ist gar nicht so selten, dass wir im Kontakt mit Praxispartnern vor der Frage stehen, wie lösen wir denn jetzt dieses oder jenes Problem? Und von mir vorgeschlagene Lösungen werden häufig als zu komplex, zu kompliziert empfunden. Wenn aber die Realität so komplex ist, warum soll man sie einfacher machen? Ja, also, und die Frage ist, wie geht man damit um? Dort, glaube ich, sollte man vielleicht stärker drüber nachdenken. Ich bin kein Wissenschaftstheoretiker, deswegen kann ich außer der in den Raum gestellten Frage kaum einen Beitrag leisten. Aber ich denke, das wäre unsere Aufgabe, da auch tätig zu werden.
Ja, wenn wir den englischen Begriff für unsere Institution anschauen, wir heißen ja jetzt schon University of Cooperative Education, dann wahrscheinlich auch Cooperative Research.
Das fällt mir gerade auf, das ist richtig.
Wäre eigentlich der treffende Begriff. Mhm. Ja, wenn Sie also forschen, wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus?
Naja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Forschen ist auch häufig das Nachdenken im stillen Kämmerlein. Das heißt, wenn Sie jetzt durch die Wand bei mir ins Arbeitszimmer huschen könnten und mich in einem ruhigen Moment erwischen würden, sehen Sie mich tatsächlich mitunter stundenlang einfach nur da sitzen, mit einem Stapel Papier, Zeichnungen machen, Formeln aufschreiben, zwischendurch mal ein Buch angucken. Das ist der eine Teil. Also das Nachgrübeln nimmt viel Raum ein. Das zweite ist dann, ich beschäftige mich ja mit Statistik und große Datenmengen werden heute mithilfe des Computers ausgewertet. Das zweite Drittel ist dann halt mit Arbeit am Computer gefüllt. Da sehen Sie mich am Computer sitzen. Wir haben auch finanziert über dieses Projekt sehr leistungsfähige Workstations bei uns stehen. Da sind wir also bestens versorgt. Und dann sitze ich am Rechner und programmiere statistische Auswertungssoftware. Ja, und das letzte Drittel ist dann der von mir auch schon beschriebene Austausch. Wir haben mehrere Interessenten, die sich an unserer Akademie mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben auch einen Projektmitarbeiter und wir haben einen regelmäßigen Termin. Das ist immer der Freitagnachmittag ab 14 Uhr. Und ich habe bewusst diesen Termin als Open-End-Termin definiert. Das heißt, von 14 Uhr bis 16, 17, 18 Uhr sitzen wir dann da und diskutieren, schreiben Tafeln voll und tauschen uns aus. So in etwa kann man sich das vorstellen.
Also nicht nur Computer, sondern auch Papier, auch noch Tafel.
Ja, alles.
Das Forschungsprojekt, von dem Sie sprechen, geht noch bis 2024, habe ich in Erinnerung?
Das ist korrekt, bis Ende 2024.
Und was würden Sie dann gerne im Anschluss erforschen? Gibt es irgendwelche Themen, wo Sie sagen, das schließt sich jetzt an aufgrund des Forschungsprojektes oder ganz was anderes, was Sie noch machen würden?
Um das konkret beantworten zu können, müsste ich ja schon wissen, wie weit wir in dem Forschungsprojekt kommen. Das ist allerdings ein so weites Feld, dass ich dort sehr sicher bin, dass dann noch etwas übrig bleibt. Also wir werden das Feld nicht endgültig aufklären. In den letzten Monaten hat sich jetzt noch eine ganz interessante Sache ergeben, bei der wir nachdenken, ob wir ein alternatives oder ein zweites Forschungsprojekt auflegen. Wir haben in gewissen Grenzen eine Analogie zwischen den Begriffen Wohnattraktivität und Wanderungsverhalten von Individuen und Ausfallstatistiken in der Instandhaltung gefunden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr abstrus. Ich versuche es mal zu erklären. Eine gängige Vorstellung in der Instandhaltung ist, dass dasjenige Bauteil oder diejenige Maschine zuerst ausfällt, die am stärksten beeinträchtigt ist, wo also irgendeine Schädigung am größten ist. Die fällt zuerst aus. Extreme spielen da eine große Rolle. Und wir glauben, dass das beim Wanderungsverhalten gleich sein könnte. Das heißt, es zieht diejenige Person zuerst von ihrem derzeitigen Wohnort weg, bei der die Unzufriedenheit in Bezug auf den Wohnort am größten oder am schlechtesten ist, sozusagen das Missverhältnis zwischen den eigenen Wünschen und dem, was am aktuellen Wohnort vorgefunden wird, am stärksten beeinträchtigt ist. Und erstaunlicherweise sagen uns die statistischen Daten, dass das tatsächlich so sein könnte. Wenn man also das Ausfallverhalten von Maschinen analysiert und das Wanderungsverhalten von Personen analysiert, sieht man ähnliche statistische Verteilungen, sogenannte Grenzverteilungen. Das Ganze wird allerdings dadurch erschwert, dass ja der Ausfall von Maschinen zwar beobachtbar ist, das Wanderungsverhalten von Individuen aber eben nicht vollständig beobachtbar ist, weil die Person, die innerhalb der Stadt Leipzig beispielsweise umzieht, wird von der Statistik nicht erfasst. Das ist das große Problem. Aber es ist nicht ganz hoffnungslos und vielleicht ist das ein Forschungszweig, den wir dann nicht alternativ, sondern zusätzlich öffnen.
Das klingt sehr interessant. Vielen Dank, Herr Professor Kugel.
Ich bedanke mich ebenfalls.